Guten Abend. Ich möchte mit euch heute einer spannenden Frage nachgehen. Wie es Jochen schon gesagt hat, eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt, uns existenziell wird, nämlich diese Frage, wie können wir Gott neu begegnen? Wir sehnen uns regelmäßig in unserem Leben nach dieser neuen Gottesbegegnung. Ich habe es hier leider nicht auf dem Bildschirm, vielleicht könnt ihr es mir noch irgendwie anstellen. Das nicht an. Oder macht die zweite Folie. Wie kommen wir in eine neue Gottesbegegnung, besonders dann, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gerade in einer Wüstenzeit. Und manchmal mache ich mir diese Idealvorstellung, ja, um Gott zu begegnen, da braucht es doch so ein bisschen eine ruhige Phase, wo alles wohlgeordnet ist, wo die To-Do-Liste abgearbeitet ist. Idealerweise vielleicht noch der Keller entrümpelt, der Kopf frei, wenn man so zur Ruhe gekommen ist. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott nicht so denkt. Zum Glück, er begegnet uns gern, wenn wir auch im Überlebensmodus sind, wenn wir in großen Herausforderungen sind, egal ob die jetzt innerlich oder äußerlich sind, denn die kommen dann zur Ruhe. Die gute Nachricht ist, wenn du das Gefühl hast, in einer Wüstenzeit zu sein, mittendrin, dann wartet Gott darauf, dir neu zu begegnen. Und um diese Wüstenzeit und diese neue Gottesbegegnung geht es heute Abend. Und wenn ich von Wüsten oder Wüstenzeiten rede, dann meine ich diese Abschnitte in unserem Leben, diese Phasen, diese Zeiten, eben wo wir am Kämpfen sind, wo wir am Fragen sind, wo wir auch mit Zweifeln vielleicht zu tun haben, wo wir suchen, herausgefordert sind, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Zeiten, in denen vielleicht auch unser Glaube herausgefordert ist. Es gehört zu unserem Leben dazu. Und wenn du in solchen Momenten drin bist, wo du das Gefühl hast, ja, wo ist jetzt Gott? Ich bin ihm überhaupt nicht nah. Dann musst du dir keine Sorgen machen. Das ist ganz normal. Das gehört dazu. Es gibt diese Zeiten. Und wenn die in uns dann die Sehnsucht wecken, dass wir ihm neu und tiefer begegnen, und wenn ihr diese Sehnsucht habt, ich habe die auch, dann seid ihr genau richtig. Wir dürfen nämlich wissen, Wüsten oder diese inneren dürren Zeiten, das ist nie die Endstation. Es ist immer nur die Durchgangsstation. Dahinter wartet unser Gott und er wartet darauf, uns neu zu begegnen, uns neu zu erfrischen, uns wieder Hoffnung und Vision zu geben. Und einer, der das ganz besonders eindrücklich in seinem Leben durchlebt und durchlitten hat, ist Mose. Und aus seinem Leben möchte ich mit euch so ein paar Prinzipien ableiten, auch für unser Leben. Und bevor wir in den Bibeltext für heute reinschauen, möchte ich mit euch über Moses Alltag reden. Denn Gott ist Mose mitten im Alltag begegnet. Und das finde ich eigentlich schon so ermutigend, dass Gott uns eben gerne in unserem Alltag begegnet. Moses Alltag zu diesem Zeitpunkt war schon 40 Jahre lang immer der gleiche Alltag. Er hat Schafe gehütet und es waren nicht mal seine eigenen Schafe, sondern er hat die Schafe von seinem Schwiegervater gehütet, von Jitro, dem Midianiter, der Priester in Midian. Der Vater von Zippora, der hat Mose aufgenommen und mit seiner ältesten Tochter verheiratet, als Mose da als mittelloser Flüchtling bei ihm aufgetaucht ist. Damals war Mose um die 40, jetzt sind 40 Jahre vergangen und ich stelle mir das ziemlich lange vor, so ein Alltag ohne große Veränderungen. Hirte in der Wüste, als Fremdling, als Flüchtling, mittellos eigentlich, Vorher hatte er einen ganz anderen Alltag. Ich meine, eine Zeit lang war er am Pharaonenhof als Adoptivsohn der Prinzessin. Ein luxuriöserer Alltag als nachher als Hirte in der Wüste. Aber er ist diese Veränderungen gewohnt. Wir werden sein Leben noch ein bisschen anschauen. Aber er wurde ja immer wieder rausgerissen aus dem Vertrauten. Wir erinnern uns, er wurde geboren, sein Leben hätte eigentlich gar nicht sein sollen, weil der Pharao den Befehl gegeben hatte, alle männlichen Babys sofort in den Nil zu werfen. Die hätten gar nicht leben dürfen. Also ein Völkermord auf Raten damals in Ägypten. Und Mose war geboren. Seine Eltern haben gesagt, er ist so ein schönes Kind, wir verstecken ihn. Sie haben ihn 3 Monate lang versteckt, bis es nicht mehr länger ging. Ich meine, die Babystimmen werden lauter, die Kinder größer. Und dann hat seine Mutter dieses Risiko auf sich genommen und den Mose, diesem Körbchen, aufs Wasser gesetzt. Und die Pharaonentochter hat ihn gefunden und gerettet. Aber jetzt ist er in der Wüste wieder rausgerissen. Ich meine, er wurde schon wirklich ein paar Mal rausgerissen als Baby, rausgerissen aus seinem Daheim, dann war er Pflegekind bei den eigenen Eltern, eigentlich undercover, dann an den Pharaonenhof, dann Flüchtling jetzt in Midian. Und zu dem Zeitpunkt in diesem Alltag hat er keine Ahnung, dass sein größtes Abenteuer eigentlich noch bevorsteht. Er weiß nicht, dass seine eigentliche Lebensberufung, dass die zu dem Zeitpunkt erst noch kommt, dass Gott noch einen Plan hat, dass er nämlich Mose ausgesucht hat, um hunderte, tausende Menschen durch die Wüste zu führen. Und diese 40 Jahre Schafe und Ziegen hüten, das ist sein Training, seine Vorbereitung, die Schule, die Gott da für ihn sich ausgedacht hat, dass er schon mal schauen kann, wie es ist, zu hüten. Man kann jetzt darüber streiten, was einfacher oder schwieriger zu hüten ist, das Kleinvieh oder die Menschen. Auf jeden Fall steht ein großer Schritt, steht ihm bevor. Und für dieses Wagnis, mit Gott in die Zukunft zu gehen, können wir uns nur einlassen, wenn wir tief in uns wissen, dass Gott schon in der Vergangenheit bei uns war und auch in der aktuellen Situation, in der Gegenwart mit uns ist. Um ein Wagnis zu machen, ein Risiko einzugehen, müssen wir wissen, er ist da. Und weil er in der Vergangenheit da war, können wir Schritte in die Zukunft machen, weil er auch weiter mit uns mitgehen wird. Und diese Lektion möchte Gott Mose lehren, bevor er ihn da in seine große Aufgabe reinstellt. Wir lesen den Text aus 2. Mose im 3. Kapitel, die ersten 14 Verse. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berg. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Wir heute wissen, welche Mammutaufgabe und welche Überforderung vor Mose lag. Er hat noch nicht die leiseste Idee. Und Gott wird ihm in der Folge noch ganz viele Anweisungen geben. Aber das Wichtigste, das Entscheidende, das Mose wissen muss, das hat er hier schon ausgesprochen. Er sagt ihm diese zwei Dinge in Vers 12 und Vers 14: Ich werde mit dir sein und ich werde sein, der ich sein werde. Und ich werde sein, der ich sein werde, das heißt, ich war schon immer mit dir, ich bin jetzt gerade mit dir. Und ich werde für immer mit dir sein. Es ist mehr als nur ein Name, es ist dieses Wesen Gottes, der vor allem Anfang ist und bis in alle Zeiten ist und eben da ist. Und damit beginnen wir. Ich werde mit dir sein. Ich glaube, das ist genau das, was Mose hören musste. Und es ist auch das, was wir hören müssen. Ich werde mit dir sein. Ich bin jetzt mit dir. Ich werde es immer sein. Ich glaube, das ist das, was er uns beständig sagt, weil sein Wesen genau das ist. Ich bin da schon immer und für immer. Das ist Gottes Perspektive. Können wir das so sehen? Also manchmal können wir es auch vergessen. Vergessen wir es oder sind blind dafür? Ich weiß auch nicht, ob Mose das so gesehen hat, was Gott zu ihm gesagt hat. Denn er hatte ja eine ganz andere Frage. Er hatte ja die große Frage dann, ja, wer bin ich? Wer bin ich, in Vers 11, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Als wer bin ich geboren? Was hat meine Biografie aus mir gemacht? Wer bin ich heute? Und wer bin ich für Gott? Wer bin ich in Gottes Augen? Und wenn wir jetzt nochmal kurz auf dieses Leben von Mose zurückschauen, dann können wir das aus zwei Perspektiven tun. Wir können es aus einer sehr negativen Perspektive tun, was eigentlich alles an Unheil über seinem Leben beschlossen war. Eigentlich hätte er schon bei der Geburt sterben sollen. Aber er hat überlebt. Eigentlich hätte er in dem Körbchen im Schilf sterben können. Ich meine, im Nil gibt es 2 bis 3 Meter lange Krokodile. Aber er wurde gefunden. Die Miriam, die Schwester, die alles beobachtet, ist so raffiniert, dass sie der Pharaonentochter die leibliche Mutter anbietet als Amme, damit der Mose nicht dieses Trauma der Trennung von seiner Mutter erleben muss. Er darf wieder zurück an diese Mutterbrust in die vertraute Umgebung. Eigentlich hätte er ein anonymes Findelkind werden können, ohne Wissen um seine Herkunft. Aber Gott hat es anders geführt. Er war später im Palast, viele, viele Jahre, aber er hat seine Herkunft gekannt. Er hat die hebräische Sprache gekannt. Ein Riesenvorteil für ihn, das hat er gebraucht. Stellt euch mal vor, er hätte nur Ägyptisch gekonnt. Aber er war Bürger zweier Welten. Er hat auch die Kultur am Hof des Pharaos gekannt. Er hat gewusst, wie die Ägypter ticken. Ja, er wurde immer wieder entwurzelt und herausgerissen. Aber es war immer Vorbereitung, Training für das, was er später gebraucht hat. Gott setzt jedem dieser schlimmen Dinge in seiner Biografie eigentlich ein Aber entgegen, wo wir sehen, Gott hat es gut gemacht. In jedem dieser Abschnitte von Moses Leben können wir sehen, ja, Gott hat gesagt, aber ich bin mit dir und ich war mit dir. Gott sagt ihm auf diese Frage, wer bin ich? Mit anderen Worten sagt ihm Gott, du bist einer, der nicht allein unterwegs ist. Und dein Leben ist nicht die Aneinanderreihung unglücklicher Gefahren und glücklicher Zufälle, sondern könnte dieses Leben überschreiben mit, ich bin mit dir. Und ganz ehrlich, ich glaube, Mose hat das womöglich erst in dem Moment richtig realisiert, dass sein Leben mit dieser Überschrift überschrieben ist, ich bin mit dir, der Gott, der da ist. Wie ist es bei uns? Ich bin sicher, dass jeder von uns auch eine Geschichte erzählen zu hätte oder mehrere Geschichten zu erzählen hätte, was eigentlich hätte passieren können, aber was stattdessen passiert ist. Leben, die es gar nicht geben hätte sollen, aber Gott hat sie gewollt. Schwierigkeiten, die das Potenzial gehabt hätten, uns komplett zu zerbrechen, aber wir sind nicht daran zerbrochen. Und ich möchte euch einladen, so einen kurzen Moment einfach in die eigene Biografie reinzuschauen, in unsere eigene Vergangenheit. Gibt es da so eins, was uns zuerst in den Sinn kommt, wo sich Gott als der Ich bin da gezeigt hat? Ich war da, auch wenn Schweres passiert ist. Und manchmal ist der Rückblick einfacher, als es im Moment zu erkennen. Wir sind dazu eingeladen, also wir sind sogar dazu aufgefordert, in Psalm 103 heißt es, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Und erinnern ist etwas Aktives. Also wir können uns entscheiden mit einem Willensakt, jetzt gehe ich mal in meine Erinnerung und erinnere mich, wo hat Gott was Gutes getan? Wo hat er mein Leben bewahrt? Wo hat er eingegriffen? Wo hat er sich gezeigt als der, der da ist? Und was passiert, wenn wir wieder dran denken? Dann wird es wieder gegenwärtig. Und dann verändert es auch unsere Gegenwart, weil dann wieder Glaube in uns kommt. Wir haben hier im Team immer am Dienstagmittag ein Mittagsgebet, wo wir uns alle Mitarbeiter treffen und uns gegenseitig erzählen, Zeugnisse, wer hat was erlebt mit Gott, was Ermutigendes, wo Gott eingegriffen hat und geholfen hat. Und es gibt immer so viel zu erzählen und wir staunen jedes Mal. Und wisst ihr was, wenn ich dann Dinge höre, dann denke ich jedes Mal, also wenn Gott das bei ihm oder bei ihr kann, dann kann er das bei mir auch tun. Und wenn ich selber was erzähle, was Gott gemacht hat, in dem Moment, wo ich davon spreche und es erzähle, merke ich, stärkt es mein Vertrauen und meinen Glauben, wenn Gott es einmal getan hat, dann kann er es auch wieder tun. Im Rückblick ist es meistens einfacher, behaupte ich mal, weil dann sehen wir schon, wie es ausgegangen ist. Die Herausforderung ist, es für die Gegenwart und für den Moment zu sehen, besonders wenn wir mitten in so einer Wüste oder eben Herausforderung sind. Und wir schauen jetzt nochmal zu Mose, seine Situation, dieses eigentlich ist er ein mittelloser Flüchtling, Hat er den Blick auf sich? Oder hat er den anderen Blick, ich werde wunderbar versorgt, weil der Jitro hat mich aufgenommen. Ich habe Frau und Kinder, ich habe keinen Mangel. Eigentlich ist er einsam, getrennt von seinen Wurzeln, getrennt von seiner Familie, aber er hat eine neue Familie, die seine eigene Familie ist. Er erlebt diesen Gott, der versorgt. Wenn du jetzt im Moment das Gefühl hast, du bist in so einer Wüste und dich danach sehnst, dass Gott genau das zu dir sagt, ich bin da. Du hast was gefunden, wo du dich dran erinnern kannst. Kannst du es auch für die Situation jetzt nehmen, wenn wir so einen Moment schauen, was ist jetzt gerade diese größte Herausforderung, wo wir dieses Ich bin da von Gott brauchen, dass es in diese Situation hineinspricht. Und wir haben es schon mal erlebt. Dann holen wir das nach vorne und sagen, da hast du es gemacht. Und Gott, du bist immer noch derselbe. Und ich stelle mich jetzt im Glauben, stelle ich mich darauf, dass was du einmal getan hast, kannst du wieder machen. Und du hast gesagt, ich war da und du bist auch jetzt da und du wirst für immer da sein. Ich glaube, dass du es wieder tun kannst. Wir gehen nochmal in den Text, nämlich zu diesem Ruf, wo Gott Mose anruft im Vers 13 und er ruft und sagt, Mose, Mose. Mose sagt, hier bin ich. Und dann sagt Gott zu ihm, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich bin der Gott deines Vaters. Womöglich hat sich Mose manchmal auch vaterlos gefühlt, weil er dann am Pharaonenhof ja aufgewachsen ist. Und hier holt ihn Gott da ab und sagt, ich bin der Gott deines Vaters. Und weil ich der Gott deines Vaters bin, habe ich dich am Leben erhalten. Und du bist noch in eine viel größere Geschichte hineingenommen, nämlich ich bin auch der Gott der Väter vorher, nämlich von Abraham, Isaak und Jakob. Und eigentlich sagt er ihm damit, mit dir geht die Geschichte weiter. Wir könnten hinter diese Auflistung alle unsere Namen dahinter setzen. Der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und von jedem Einzelnen von uns. Und die Einladung an uns ist eigentlich immer wieder, dass wir sagen, ja, so ist es. Der Gott der großen Glaubensväter vorher, er ist auch mein Gott. Wird der Gott der Väter zu unserem Gott. Und dann ruft Gott ihn ja beim Namen, er ruft Mose oder Hebräisch Moshe. Und Moshe auf Hebräisch heißt herausgezogen, also der herausgezogene, Mascha, herausziehen aus dem Wasser. Und ich meine, Mose hat Hebräisch gesprochen. Wenn wir die Bedeutung unserer Namen kennen und uns dann mal vorstellen, wenn jemand unseren Namen ausspricht, spricht er diese Bedeutung aus. Gott sagt zu ihm hier eigentlich, hey du, Herausgezogener, du bist aus dem Wasser gezogen, du bist ja, rausgerettet aus dieser existenziellen Bedrohung. Da erinnert ihn er ihn doch daran, sagt, du bist der Herausgezogene. Glaubst du, dass du für immer der Herausgezogene bist? Dass ich dich immer wieder rausziehe aus dem, wo du drinsteckst? Vielleicht sagt er ihm auch, also übrigens, es war zwar eine menschliche Hand, die das Körbchen aus dem Schilf geholt hat, aber in Wirklichkeit war es die Hand Gottes, die Hand von dem, ich bin da, der dich herausgenommen hat. Und ich kann das immer noch tun und immer wieder tun. Wie ist es bei uns? Wir müssen jetzt nicht buchstäblich Moses heißen, Aber Gott spricht uns auch so an, sagt, du bist ein Herausgezogener, eine Herausgezogene. Ich ziehe dich aus dem Wasser raus, wenn du das Gefühl hast, es steht dir schon bis zum Hals. In meinen Augen bist du die und der, der immer wieder herausgerettet und herausgezogen ist. Der Gott, der den Namen hat, ich bin da, ist der, der herauszieht und herausrettet. Ich glaube, dass das bei Mosche angeklungen hat. Ja, ich bin der Herausgerissene und Gott kann es wieder tun, weil er derselbe Gott ist. Und er kann es mit jedem von uns heute Abend auch immer wieder tun. Einmal herausziehen, aber immer wieder herausziehen, weil er vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, dass er gekommen ist, um uns zu retten, wenn uns das Wasser bis zum Hals oder noch darüber steht. Zum Schluss gehen wir noch einmal an den Anfang vom Text. Da heißt es im Vers 1, Mose trieb die Schafe über die Wüste hinaus. Und dann kam er an den Berg Gottes. Wörtlich heißt es, er ist hinter die Wüste. Kann man hinter die Wüste gehen? Womöglich kam ein neuer Abschnitt, in dem Mose noch nie war. Auf jeden Fall, er geht hinter die Wüste. Und erst dort ist dieser brennende Dornbusch und diese Gottesbegegnung. Und drum ist die eigentliche Frage an uns noch heute Abend, wie kommen wir hinter die Wüste, damit wir Gott begegnen? Bei Mose war die Wüste auch der äußere Ort. Er war wirklich in der Steppe, in der Wüste, hat dort seinen Alltag gehabt und ums Überleben gekämpft. Aber er hatte sich auch seine innere Wüste, diese Identitätskrise. Ja, was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich Hebräer, bin ich Pharaonenzögling, bin ich halber Ägypter, was mache ich hier in Midian, wo gehöre ich hin? Bin ich gescheitert? Ich meine, beruflich ist es ein Abstellgleis, die Schafe von jemand anderem zu hüten. Was ist meine Bestimmung? Was ist unsere Wüste im übertragenen Sinn? Was ist unsere Wüste? Wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Wüsten können äußerlich sein, schwierige Umstände, Krankheitszeiten, finanzielle Schwierigkeiten, die Arbeitssituation, schwierige Beziehungen, was auch immer. Aber Wüsten können auch innerlich sein, mit Ängsten, Sorgen, Entmutigung, Wüste in unseren Gedanken, wenn wir keine Hoffnung mehr haben. All das kann auch Wüste sein. Und egal, wie deine Wüste heute Abend aussieht, möchte ich zu dir sagen, die Wüste ist nicht der Ort deiner Bestimmung. Du bist nicht geschaffen, um in der Wüste zu leben. Die Wüste ist nicht das Ziel und sie ist nicht die Endstation. Das ist die gute Nachricht. Es gibt ein Dahinter, hinter der Wüste. Jetzt könnt ihr die Folien abstellen. An dem Tag ist Mose hinter die Wüste gegangen. Und dieses hinter die Wüste zu gehen, heißt für mich noch zwei Dinge. Es heißt, um dahinter zu kommen, müssen wir durchgehen. Es wäre viel schöner, wenn es eine Umleitung gäbe. Also wenn du hinter die Wüste möchtest, dann geh gar nicht erst in die Wüste, sondern nimm gerade die Umfahrung, das ist viel direkter. Nee, geht nicht. Um hinter die Wüste zu kommen, müssen wir durchgehen. Aber die andere gute Nachricht ist, durchgehen heißt, es ist eben wirklich nur Durchgangsstation und nicht das Ziel, sondern das Ziel ist dahinter. Warum muss Mose hinter die Wüste? Ja, es war schon alles abgegrast. Er hat keine Nahrung mehr gefunden, kein Futter mehr gefunden. Und das können wir auch im übertragenen Sinn sehen. Es gibt die Momente, wo wir das Gefühl haben, ja, wir haben kein Futter mehr. Es ist alles abgegrast. Wir haben alle Möglichkeiten durchgespielt. Wir haben vielleicht auch alles versucht, um wieder Hoffnung zu finden, aber da wächst kein Gras. Hinter der Wüste ist der neue Boden. Hinter der Wüste ist dieser Ort, wo Gott schon wartet, um sich Mose neu zu zeigen, wo er wartet, um ihn anzusprechen. Und das ist auf meinem Herzen für uns heute Abend. Egal, wie deine Wüste heißt, egal, wie viele Jahrzehnte sie schon dein Alltag ist, du bist nicht geschaffen, um in der Wüste zu leben, sondern du bist geschaffen, um durch die Wüste durchzugehen und hinter der Wüste Gott wieder zu begegnen. Ich hatte in meinem Leben immer wieder Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ja, wo ist jetzt Gott, wie begegne ich ihm wieder neu? Aber ich habe gewusst, irgendwann taucht er wieder auf. Er ist ja immer da, aber es gibt die Zeiten, wo wir es wie, wir können es nicht sehen, wir hören ihn nicht, es spricht nicht zu uns, wir fühlen uns trocken, aber zu wissen, es wird sich wieder ändern, weil er wartet darauf, sich uns wieder neu zu offenbaren. Aber es ist hinter der Wüste. Und darum ist Jesus gekommen. Er ist der Retter. Sein Name heißt Rettung, Jesus, Jeshua. Und er ist der, der gesagt hat, ich bin der verheißene Immanuel, der Gott mit uns. Und als er gegangen ist, hat er den Jüngern diese wunderbare Verheißung gegeben. Er hat ihnen versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das ist eigentlich nichts anderes als diese uralte Wahrheit, mit der Gott sich schon Mose vorgestellt hat. Ich bin da, ich war schon immer da, ich werde für immer da sein. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Bitte dich, Jesus, dass du uns nochmal reinnimmst in diesen Raum von deiner Gegenwart, auf diesen heiligen Boden, wo du kommst und wir ganz plötzlich merken, wir sind ja hinter der Wüste. Wir sind mit dir durchgegangen, weil du uns die Kraft gegeben hast zum Durchhalten, weil du in Person Wasser in der Wüste bist, Brot in der Wüste bist, uns nicht aufgibst und mit uns durch alles durchgehst. Und wir entscheiden uns auch nochmal neu, uns zu erinnern, was du schon alles Gutes getan hast. Wo du uns, egal wie die Wüste aussah und egal wie lange wir drin waren, wieder gestärkt hast, wieder ermutigt hast, wieder diese Zeichen deiner Liebe, deiner Versorgung geschickt hast, Menschen, die für uns da waren, Ermutigungen, das richtige Wort zur richtigen Zeit. Wir stellen uns auf dieses Versprechen, dass du der Gott, der da ist und der mit uns bist, in Person bist. Du bist der, der über jedem von uns sagt, ich habe dich herausgezogen und ich schaue, dass du herausgezogen bleibst, dass du nicht wieder untergehst, sondern ich ziehe dich immer wieder raus. Danke, dass du in uns lebst und uns so nah gekommen bist, dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Keine Wüste, keine Dürre, kein berufliches Abstellgleis, wie es Mose in der Wüste hatte. Einfach nichts und niemand kann uns von deiner Liebe trennen, von deiner Versorgung trennen und von dieser Wahrheit, dass du dieses Ich bin da ausgesprochen hast, vor Grundlegung der Welt bis in alle Ewigkeit, dass du jeden von uns damit meinst, dass wir dir neu begegnen, solange wir leben. Amen.